Schönen guten Abend, Frau Duplitzer.
Hallo.
Frau Duplitzer, bevor wir in die Tiefen des Spitzensports einsteigen, müssen wir mal ganz kurz auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Sie haben am vergangenen Wochenende beim Fechtweltcup eine Knieverletzung erlitten und sind im Viertelfinale gescheitert oder konnten dann nicht mehr antreten. Wie geht's Ihnen?
Ja, ganz gut. Also es ist halt ein bisschen schmerzhaft, ist aber so, wie es aussieht, momentan nichts ab. Also da bin ich schon mal ganz froh drum. Wird wahrscheinlich so in meinem Alter 1 oder 1,5 Wochen dauern, aber zum Weltcup-Turnier in Paris Ende Februar bin ich hoffentlich wieder fit.
Dann lassen Sie uns mal ein bisschen weggehen erstmal von Ihrem Sport und wir blicken mal gemeinsam so ein bisschen gen Osten ins russische Sotschi. Da laufen seit Freitag ja die Olympischen Winterspiele. Ja, durchaus kritisch betrachtet, würde ich mal sagen. Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie damals hörten, dass die Winterolympiade 2014 an Putins Russland geht?
Gut, das war ja damals noch, als es nach Putin so in Putins Russland ging, war es ja noch ein bisschen eine andere Geschichte auch in Russland. Das muss man jetzt fairerweise sagen. Der wirtschaftliche Aufschwung war mitten voll im Gange und das war ja so ein bisschen so eine Art Vertrag zwischen Wladimir Putin und der russischen Bevölkerung. Er kann schalten und walten, wie er will. Und dafür ist aber, sage ich mal, ein wirtschaftlicher Wohlstand mit im Aufschwung. Die Bevölkerung partizipiert daran. Und da sah es noch nicht ganz so trübe aus. Das war zwar schon, dass man immer so ein bisschen gedacht hat, na, wo will denn der nochmal hin? Aber das sah noch nicht so ganz so trübe aus. Also richtig trübe sieht es ja, sage ich mal, erst so seit klar war, dass er den Medejew da einfach nur als Interimspräsident hingesetzt hat, damit er hinterher nochmal das Ruder übernehmen kann. Und wenn man dann schon sieht, dass jemand so einen politisch-taktischen Trick einfach wirklich, wirklich macht und sich da hinstellt und sagt, wieso, ist doch völlig legitim, da wird einem schon so ein bisschen anders. Also da habe ich dann schon gedacht, na, ob das jetzt mit Olympia noch alles so gut geht. Und ich meine, die Krönung war natürlich, als jetzt eben die wirtschaftliche Situation sich verschlechtert hat und er im Grunde genommen versucht hat, diese murrende Bevölkerung und auch diese aufkeimende Opposition durch dieses erstmal auch Agentengesetz zu diskreditieren und einzuschüchtern, wo es ja eben darum geht, dass NGOs durchsucht worden sind und dass Mitglieder von NGOs oder von der Opposition quasi als Agenten eingestuft werden und dann eben jetzt als neuer Höhepunkt das Homosexuellengesetz, wo man spätestens dann als IOC hätte sagen müssen, also vorher schon, aber dann also spätestens, also Leute, jetzt wird uns das ein bisschen heiß. Lieber Herr Putin, das ist alles schön und gut, aber das ist mit der olympischen Idee in dem Sinne nicht vereinbar. Und sie wollten diese Spiele ausrichten, sie wollten die haben und jetzt reißen sich mal ein bisschen am Riemen.
Ja, und diese zentrale Staatengewalt in Russland, die möchte eben gerne auch die komplette Kontrolle gerne behalten, sodass Sport und Politik möglichst nicht vermischt werden. Also auch die Sportler sollen sich ja politisch nicht äußern. Was halten Sie von dieser devoten Haltung, die die Sportler einnehmen sollen?
Also man muss auch da beide Seiten sehen. Es gab auch mal Zeiten, da hätte ich es eben nicht sonderlich en vogue gefunden, wenn rumänische Sportler gezwungen worden wären, zum Beispiel auch mit einem Plakat durchs Stadion zu laufen, We love Ceausescu. Das wäre natürlich auch sehr verfehlt gewesen. Das Problem ist, dass sich eben gerade diese Politisierung und diese politischen Statements vom Athleten ja zum Beispiel jetzt wie in Peking oder in Sotschi zum Ausrichter hin verschoben haben. Der Ausrichter instrumentalisiert diese Spiele und die Athleten können sich nicht wehren, weil sie werden dahin geschoben. Ich meine, der absolute Kirsche auf der Torte war dann, dass Norwegen mit Trauerflor gelaufen ist und sie dann eine Rüge vom IOC gekriegt haben, dass keine politischen Äußerungen oder persönlichen Meinungen oder sowas an der Wettkampfkleidung getragen werden dürfen. Ich meine, man muss sich überlegen, bei der Norwegerin ist der Bruder überraschend verstorben. Die war fix und fertig. Die haben im Ziel alle gestanden und geheult, weil die diesen Bruder auch kennen und wollten halt jetzt eben auch zeigen und ihm halt zu Ehren diesen Trauerflor tragen. Und da tickt dann das IOC so aus und da muss man einfach sagen, also Leute, das ist beschämend. Das hat nichts mit politischem Statement zu tun. Da ist ein Mensch gestorben. Und da sieht man einfach auch, in welcher panischen Reaktion das IOC da jetzt drüber regelt, dass die Athleten ja nicht sich zu irgendwas äußern dürfen, weil es könnte ja jemand auf irgendeine ganz clevere Idee kommen und dann ihre schönen Propagandamaßnahmen da umwedeln sozusagen.
Nun haben Sie ja den Rahmen schon angesprochen, in dem man überhaupt noch Kritik äußern kann, wenn man es denn kann. Was mir da so immer durch den Kopf geht, kann man sich eigentlich eine eigene kritische Meinung, wie Sie sie zum Beispiel haben, im Spitzensport, wenn überhaupt, dann nur noch leisten, wenn man wirklich ein sehr erfolgreicher Athlet ist?
Ja, also sie müssen auf jeden Fall schon eine gewisse Leistung mitbringen und selbst die schützt sie teilweise nicht davor, dass wenn sie ein bisschen unbequemer sind, ihr Verband auch schon zusieht, dass sie jetzt nicht wirklich in Eitelfreude Sonnenschein leben. Und gerade, sage ich mal, bei solchen Geschichten wie das Internationale Olympische Komitee, da muss man halt als Athlet wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil das ist eben für jeden Athlet A auf der einen Seite ein sehr, sehr großer Traum. Für den Athleten ist das auch emotional einfach eine tolle Geschichte. Und es gibt eben dann viele Athleten, die halt lieber die Faust in der Tasche machen, weil sie sagen, sie sind auch wirtschaftlich davon abhängig. Für viele Randsportarten ist es einfach einmal alle 4 Jahre eine Bühne, auf der sie sich darstellen können, weil man muss halt auch überlegen, in vielen Bereichen wird die Sportförderung immer weiter zurückgefahren und da müssen halt Athleten auch einfach gucken, wie sie überleben. Das ist ein ganz einfacher Sachzwang. Nicken, lächeln, winken und vielleicht einen netten Sponsorvertrag kriegen oder halt unbequem sein und dann definitiv sicher sein, dass man da nicht in dieser wunderbaren Sponsorvertrag Lotterie mitspielt.
Nun sind Sie ja bekannt für Ihre durchaus kritische Haltung und klare Meinung, zum Beispiel zu den Themen wie Korruption, wie Menschenrechte im Sport, wie Homophobie im Sport. Hört man Ihnen im Verband da eigentlich zu oder heißt es dann, ach, die schon wieder?
Ja, es ist mit Sicherheit ein sehr dickes Brett. Es gibt einige Menschen, die auch verstanden haben, dass das, sage ich jetzt mal, mein Fachverband und mein Dachverband, also der Fachverband der Fechterbund und der Dachverband der Deutsche Olympische Sportbund, dass sie einfach auch in vielen anderen Gesellschaftsbereichen jetzt mal anfangen müssen, Verantwortung zu übernehmen, weil sie eben unglaublich glaubwürdig werden. Ja, es ist eben einfach, der Deutsche Fußballbund hat sich da auch, sage ich mal, mit seiner Berliner Erklärung letztes Jahr so ein bisschen ein Ei gelegt, dass man da Katrin Müller-Hohenstein ankarrt, die dann diese wunderbare Tafel da in Berlin entblättert und eine tolle Veranstaltung eigentlich dazu macht und sie im Grunde genommen fast schon wieder entwertet, weil man leider darauf hinweisen muss, dass der Präsident des Deutschen Fußballbundes lieber mit Franz Beckenbauer an der FIFA-Tagung beim Stangelwirt weilt. Da muss man an der Stelle einfach sagen, also von Berlin, da wird man da irgendwie schon mal, da hätte man da mal darüber nachdenken können, für diese Veranstaltung anzureisen, einfach um auch zu zeigen, dass man es wirklich ernst meint. Aber es sind so ein paar Sachen, die sich eben, sage ich mal, einfach bewegen, da muss man dranbleiben. Bequem ist es natürlich für die Verbände nicht und ich meine, das ist natürlich von den Verbänden, wenn man sich anfangen muss zu bewegen, natürlich immer nicht sonderlich kommod.
Eine ganz wichtige Thematik, die gerade zuletzt auch im Punkto Spitzensport immer wieder besprochen wurde, war durch Thomas Hitzlsperger zum Beispiel eben die Homophobie, wird jetzt im Zusammenhang mit Sochi nochmal tiefer beleuchtet. Könnte man sagen, dass das zumindest ein positiver Aspekt dieser Spiele ist, dass die Thematik jetzt mal ernsthaft auf dem Tisch liegt?
Also die Thematik liegt mit Sicherheit ernsthaft auf dem Tisch. Es ist halt die Frage, was man dann ernsthaft draus macht. Ja, also es ist mit Sicherheit jetzt eben auch zum Beispiel in Deutschland, man hat zum Beispiel gesehen, durch das Coming-out von Thomas Hitzlsperger ist diese Diskussion da. Man sieht aber auch auf der anderen Seite eben, dadurch, dass diese Diskussion da ist, gibt es auch immer genug Menschen, die einfach noch wieder da noch mehr verschreckt von sind. Ich denke an diese faszinierende Petition in Baden-Württemberg, die da durchs Netz war, gegen Bildungs-, also gegen diese Vielfaltserklärung im Schulunterricht, wo man einfach sagt, man hat immer, also ich meine, ich bin ja selber betroffen, ich lebe ja nur mit einer Frau zusammen und ich habe da auch manchmal mal so ein bisschen das Gefühl, dass diese Diskussion immer in diesen Bereich geht, wenn jetzt Homosexuelle auch gleiche Rechte haben oder so, dass sich irgendwie Heterosexuelle davon bedroht fühlen, dass wir ihnen das Schnitzel vom Tisch ziehen, ja, also dass wir ihnen irgendwas wegnehmen. Das ist natürlich nicht so, aber es ist eben eine Diskussion, die gerade jetzt eben auch zum Beispiel im Bereich in Russland verstärkt geführt werden muss. Da muss man aber auch so ein bisschen sehen, durch den Zerfall der Sowjetunion, in der Sowjetunion galt Homosexualität immer noch als eine psychische Krankheit. Es gibt ja auch in Europa und in Deutschland immer noch Leute, die sagen, das ist eine psychische Krankheit. Also Leute, ich fühle mich mit meiner psychischen Krankheit sehr wohl. Ja, aber es ist eben einfach, da fehlt auch noch ein Stück Aufklärung, es fehlt ein Stück Offenheit, es fehlt dieser Prozess, der da passiert. Und der müsste natürlich von einer Regierung unterstützt werden. Wenn diese Regierung das natürlich sehr repressiv und eben genau auch als Sündenbock für viele und als Abreaktionsmöglichkeit für vielen Druck, der in der Gesellschaft ist, benutzt, gerade sowas wie Homosexualität oder andere Randgruppen, das ist natürlich tragisch. Das ist dann natürlich, da droht natürlich eher eine Rückentwicklung in die Steinzeit, als dass man einfach sagt, man lebt in einer Gesellschaft, die frei ist, wo jeder tun und lassen kann, was er will. Der Kölsche sagt immer so schön, jeder Jeck ist anders Jeck. Ja, Und da muss man halt einfach immer wieder darauf hinweisen und eben auch von vielmals die Leute, die in Russland diese Projekte haben, die Aktivisten, die da jetzt auf der Straße stehen, unterstützen.
Und haben Sie es ja gerade schon selbst angesprochen. Sie selbst haben sich vor über 10 Jahren geoutet. Können Sie mal ein paar konkrete Folgen beschreiben, die das Ihrer Meinung nach auf Ihre Karriere hatte?
Ja, das ist aus so einer Eigenschau immer ein bisschen blöd, da Sachen aufzuzählen, weil das heißt dann immer so, oh, guck mal, jetzt jammert sie. Das ist zum Beispiel jetzt ganz klassisch mal so die eine Geschichte, wo man sagen kann, du musst ab einem bestimmten Punkt dann einfach immer aufpassen, über was du dich beschwerst, weil dann heißt immer wieder so damit, ja, jetzt macht's wieder einen auf diskriminiert, ja, wo man dann sagt, ich mache nicht einen auf diskriminiert, aber ich bin diskriminiert. Aber das sind zum Beispiel auch solche Sachen, wo man dann einfach, es gab eine recht nette Geschichte, ein ehemaliger Sportdirektor von uns, da waren die G-Games in Köln und die haben festgestellt, dass Schachspielen jetzt nicht so richtig dicke läuft. Und dann haben sie halt, sind sie auf die Idee gekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht einfach Fechten organisieren möchte, weil das bei den Eurogames eben auch schon mal da war. Und da bin ich dann zu unserem Sportdirektor gegangen und habe dann gefragt, ob sie nicht die Schirmherrschaft übernehmen möchten. Und unser Sportdirektor war mental ein bisschen abgelenkt und schripselte so an seinem Computer rum und meinte dann so, ja, wir haben ja für die Behindertenfechtweltmeisterschaft auch die Schirmherrschaft übernommen. Da wird das wohl auch für die Gay Games gehen. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen dumm geguckt, weil ich gedacht habe, was will er mir denn jetzt damit sagen? Ja, also ist das ihm überhaupt lästig oder wie oder wer oder was? Und in dem Moment, als ihm bewusst wurde, was er da rausgehauen hat und wie schnodderig und wie blöd das rüberkam, hat er dann, also was heißt, wie blöd es eigentlich war, was es kann man nicht nur rüber, es war ja auch einfach blöd, was er gesagt hat, hat er dann angefangen, verbal rumzustottern und ist knallrot geworden, also wie wirklich jemand, der ertappt worden ist. Und hat er, ja, so war das nicht gemeint und allem drum und dran. Und dann habe ich gesagt, okay, Klaus, danke, ich habe es verstanden, es ist genauso gemeint gewesen. Ja? Und das sind halt einfach so Sachen, wo man halt einfach merkt, es ist definitiv kein normaler Umgang. Es gab auch mal eine Szene im Deutschen Haus 2004, wo ein alkoholisierter Gast des Deutschen Hauses auf mich zukam, den ich definitiv nicht kannte, der mir dann den Arm um die Schultern legte und meinte, weißt du was, Imke, für eine Lesbe siehst du verdammt gut aus. Soll ich dir mal meine Frau vorstellen? Wo ich schon gedacht habe, wo geht denn das jetzt hin? Ja? Und das sind halt alles so Sachen, wo man einfach immer wieder feststellt und denkt, also braucht man jetzt eigentlich nicht haben, ne? Aber wie gesagt, das sind halt nur, das sind so kleine Randerscheinungen. Irgendwann hat man so einen dicken Pulli an, da geht man dann auch drüber, dann nimmt einen das dann nicht mehr mit.
Kommen wir zum Abschluss nochmal zurück konkret zu Olympia. Sie sind ja nun doch, ging ja auch aus unserem Gespräch jetzt hervor, dem Ganzen ein wenig kritisch gegenüberstehend. Trotzdem wollen Sie 2016 in Rio noch ein letztes Mal antreten. Ist die Faszination für Olympia dann bei aller Kritik am Ende auch bei Ihnen einfach zu groß?
Ja, also man muss halt einfach sehen, also ich liebe meinen Sport und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ob das jetzt die Stadtmeisterschaften in Issel an der Knatter sind, wo man mit Menschen zusammen seinen Sport betreibt, die man toll findet und die den Sport toll finden um des Sports willen oder ob man zu Olympischen Spielen fährt. Olympische Spiele haben dann immer noch so ein bisschen so einen netten anderen Reizaspekt, weil das halt auch für viele einfach einen Kindheitstraum darstellt. Und den man sich dann erfüllen kann. Ich meine, wer strebt nicht danach, seine Träume zu erfüllen? Insofern hat Olympia dann noch diesen anderen Aspekt. Aber für mich ist das auch einfach ein Wettkampf, wo ich mit Leuten, die ihren Sport lieben, einfach den Sport ausübe. Und es gibt so Sachen, wo man sagt, okay, genialer Tag, Wettkampf ist so gelaufen, würdige Olympiasieger, alles mit drum und dran. Und das sind dann so Momente, wo man dann einfach abends sich gemütlich ein Getränk nimmt und nochmal den Tag Revue passieren lässt und einfach auch vielmals Freude empfindet. Selbst wenn der Wettkampf für einen selber jetzt nicht so sonderlich bombig gelaufen ist. Ich für meinen Teil ziehe da halt meine Motivation raus. Es gibt andere Athleten, die aus diesem ganzen Medienrummel und dieses Drumrum und mit allem drum und dran und deutsches Haus und Schwalala da ihre Motivation draus ziehen. Aber das ist, glaube ich, für jeden einfach, es ist ein besonderes Ereignis einfach.
Frau Dobletzer, das ist sehr nachzuvollziehen, dass Sie auch 2016 noch einmal angreifen wollen, dann in Rio de Janeiro bei den nächsten Olympischen Sommerspielen. Dafür wünschen wir Ihnen natürlich viel Erfolg. Und in den vergangenen Minuten ist ja auch Ihre Genesung schon ein kleines bisschen vorangeschritten, sodass wir hoffen, dass Sie dann auch möglichst schnell wieder auf die Planke kommen. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.